Diese Sendung gehört zu der Sendereihe Ortsgespräche der VHS aus Rheinberg und wurde erstellt in Verbindung mit der Bürgerinitiative Salzbergbau geschädigt am Niederrhein. Nähere Informationen zur Sendung finden Sie unter www.salzbergbaugeschädigte.de. Dies ist keine Live-Sendung. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie heute wieder recht herzlich bei mir am Radio begrüßen. Ja, die Corona-Inzidenzen sind gefallen und zwar das sehr deutlich und ein Interview mit mehreren Personen ist nun wieder möglich. In den letzten Sendungen hatte ich versprochen, dass ich mit Personen sprechen werde, die selber von den Salzbergbauschäden betroffen sind und ihre Erfahrungen schildern mit den Marktscheidern der Bergbaubetreiber bei der Schadensaufnahme. Und letztlich auch werden sie über die Ergebnisse berichten. Die Personen, die ich interviewt habe, haben sich entschieden, dass ich die Namen der Betroffenen nicht nenne. Somit möchte ich mich jetzt schon mal bedanken, dass diese zwei Personen sich zur Verfügung gestellt haben für dieses Interview. Wie ich gerade schon sagte, die Inzidenzen sind gefallen und wir haben uns darum draußen getroffen. Es war wunderschönes Sommerwetter und wir haben draußen im Garten gesessen. Wenn Sie also ein paar Nebengeräusche mal hören, es kann eine Krähe sein, die kräht, es kann auch sein, dass irgendwo mal ein Trecker vorbeifährt, seien Sie nicht böse, aber wir leben nun mal in der Natur und müssen auch mit diesen Dingen leben. Ja, dann werden wir gleich mal loslegen. Und zunächst einmal habe ich eine junge Dame hier am Mikrofon, die also uns mal schildert, was so im Einzelnen passiert ist. Heute bin ich zu Gast in Perrich und ich bedanke mich jetzt schon für den freundlichen Empfang. Ich habe hier einige Leute, die zu mir gekommen sind und sich heute mal mit mir unterhalten wollen über Bergschäden. Bergschäden in Perrich, die eigentlich nicht da sind, aber trotzdem da sind. Und da haben viele Leute schon ganz intensive Erfahrungen machen können. Und bei mir habe ich jetzt eine junge Dame, die in ihrem Elternhaus wohnt und dabei festgestellt hat, dass es nun mittlerweile hier auch einige Bergschäden gibt. Zumindest vermutet sie diese Bergschäden. Ja, mal die Frage, wie haben Sie feststellen können, dass da so Bergschäden waren?
Ja, erstmal hallo zusammen. Ja, Bergschäden oder vermutete Bergschäden habe ich feststellen können als allererstes erstmal in Bezug auf die Pflasterarbeiten um unser Wohnhaus drumherum. Da sind also Absackungen an einer Kellertreppe entstanden, die weiterführende Schäden in den Kellerräumen verursacht haben in Bezug auf eine nasse Außenwand. Und dadurch sind die Schäden eigentlich mehr oder weniger stark aufgefallen. Und da kam die Vermutung auf, dass das eventuell an Bodensenkungen und an Bergbauschäden liegt.
Sie haben ja dann, wenn ich es richtig verstanden habe, wir haben uns vorhin da kurz darüber unterhalten, dann versucht, den Bergbaubetreiber hier zu erreichen. Es ist wahrscheinlich die Firma Cavity gewesen, die hier zuständig ist. Wie hat das geklappt? Sind Sie relativ schnell dran gekommen oder wie sind Sie an Cavity gekommen?
Ich bin im Prinzip über die Internetseite der Salzbergbaugeschädigten gegangen und die Adresse der Cavity rausgefunden. Habe dann eine E-Mail verfasst mit der Vermutung der Schäden, dass man sich die doch mal bitte bei uns vor Ort anschauen könnte. Habe dann innerhalb von einer Woche die Rückmeldung bekommen, dass man mit mir einen Termin ausmacht. Das ging eigentlich relativ zügig. Also die Terminabsprache für die Vorortbesichtigung der Schäden lief eigentlich ganz gut.
Ja, Sie sagten gerade, Sie können das feststellen am Haus. Ich habe mir das gerade auch mal angeschaut. Sie haben mir das gezeigt. Man sieht also sehr deutlich, dass gegenüber früher die ganze, ja, ich sag mal, der ganze Boden gegenüber der gegossenen Bodenwanne des Hauses abgesackt ist. Circa 3 Zentimeter, wenn man das mal so über den Daumen peilt. Was gibt es noch, sonst noch für Schäden, die Ihnen so aufgefallen sind? Ich meine, ich habe gesehen an der Treppe, wenn man die Treppenstufen runtergeht, da sieht man an den Seiten auch die Fliesen, die sich da so leicht gelöst haben. Sind das alles die Schäden, die da entstanden sind?
Das sind die Schäden, die wir vermuten, die dadurch entstanden sind, ja. Die Fliesen sind da auch gerissen. Es ist im Prinzip am der verputzten Außenwand sieht man noch Risse, die entstanden sind. Halt von der Innenseite, wie schon gesagt, da ist die Innenwand ist wieder nass. Da kommt also irgendwo Feuchtigkeit, die von unten raufzieht. Ich gehe davon aus, dass die Wanne irgendwo durch diese Bodensenkungen auch einen Riss bekommen haben und dass da jetzt Wasser von unten quasi in die Wand jetzt reindrückt. Und im weiteren Verlauf vom Haus finden wir also auch verschiedene Risse in Fliesenbereichen, im Badezimmer bei uns, da ist auch eine Vorbauarmatur, da ist auch im Prinzip die komplette Fuge gerissen, wo man eigentlich auch sieht, dass die Vorbauarmatur auch irgendwo ein Stückchen abgesackt ist. Also es sind da verschiedene Anzeichen, die diese Vermutungen zulassen.
Jetzt haben sich die beiden Herren, die hier waren, von Cavity, sich die Schäden angeschaut und was haben die dazu gesagt?
Ja, es waren zwei Herren der Cavity, die hier waren und beim ersten Gespräch, ich glaube, da waren die Herren ungefähr eine Stunde hier, da sind halt auch Fotos gemacht worden, es ist alles dokumentiert worden. Sie haben halt erst versucht, das dahingehend auch rein Nähe, Kellerbau und rein Nähe, das würde halt auch irgendwie nicht zusammenpassen. Das hatte man aber auch am Telefon schon versucht. Dann hatte ich aber auch schon gesagt, wir wohnen also auch schon etwas höher. Wir haben halt nur ungefähr 1,50 Meter Keller im Boden. Da dann auch eine Wanne gegossen, die eigentlich wasserdicht ist. Und da haben wir jetzt die Schäden. Dann waren es Baumängel, dann wäre es nicht richtig verputzt worden von außen und isoliert worden. Aber auch da konnten wir nachweisen, dass wir da also eine dicke Isolierung vorgemacht haben vor die Wanne und dann halt auch noch zusätzlich gestrichen worden ist. Dann hieß es, wäre der Bodenaushub wäre nicht gewechselt worden und da mussten wir dann leider zugeben, okay, die Erde, die wir ausgebuddelt haben für den Keller, die haben wir halt nicht abtransportiert und haben dann neue Erde kommen lassen, um die Löcher wieder zuzuschmeißen. Da hat man halt im Prinzip nur das, was man wirklich nicht mehr nutzen konnte an schlechte Erde, die haben wir halt abtransportieren lassen, aber die gute Erde haben wir quasi vor die fertige Kellerwand wieder vorgeschmissen und nicht ausgewechselt.
Ja, wenn ich das so höre, die gute oder schlechte Erde, hat es da noch eine andere Begründung gegeben? Ich meine, gute Erde, schlechte Erde, ich weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwo da Lehm reingekippt habe, dann sieht das natürlich anders aus. Wenn ich aber hier einen sandigen Boden habe, und den haben wir, glaube ich, hier sogar, dann habe ich hier einen wasserdurchlässigen Boden. Hier drunter ist sehr viel Kies, also das Wasser läuft relativ schnell ab. Das scheint mir alles ein bisschen windig, die ganze Begründung, oder? Wie sehen Sie das?
Ja, also sie sagten im Prinzip auch, wir hätten die Erde nicht gewechselt und dadurch halt auch Staunässe könnte dadurch verursacht werden, dass das Wasser halt nicht vernünftig ablaufen kann. Dann kam noch die Frage, ob wir eine Drainage ums Haus gelegt haben. Die haben wir. Also auch da konnten wir wieder Pluspunkte für unsere Seite quasi gewinnen. Aber all das hat eigentlich bei der Cavity nichts.
Nicht gefruchtet.
Genau, nicht gefruchtet.
Und Sie haben jetzt ein Schreiben bekommen von denen?
Richtig.
Ja, was hat man Ihnen da geschrieben?
Dass sie hier waren mit der Ortsbesichtigung, dass die Rissschäden im Innen- und Außenbereich der Besitzung aufgenommen wurden und haben dann auch gesagt, im Bereich der Pflasterung am Wohnhaus und die Bodenfliesen im Erd- und Obergeschoss mit den Rissbildungen, das ist alles bildlich aufgenommen worden und dass dann im Prinzip aber durch den Abbau an der Tagesoberfläche großflächige gleichmäßige Senkungsmulden bei geringen jährlichen Senkungsraten entstanden sind, die aber im Prinzip nicht, ja, als, jetzt gucke ich mal eben, wie es hier geschrieben ist, dass diese Bodenbewegungen nicht als Ursache der vorgefundenen Schäden zu erklären sind. Also dementsprechend lehnen sie im Prinzip die Regulierung der Schäden ab.
Wenn Sie dann mal auf die Rückseite gucken, ich sehe das Blatt gerade von hinten, da steht dann irgendwo drauf, wie tief waren die Absenkungen, die man angeblich festgestellt hat.
Die Senkungen waren im Bereich von dem Jahre 2000 bis 2021 circa 2 Zentimeter.
Da kommt man natürlich eine andere Frage auf. Wir hatten vor kurzem mal telefoniert, wir beide. Und als wir da telefoniert haben, das habe ich Ihnen gesagt, wir möchten doch mal auf den Geosatelliten gehen und mal schauen, wie viel Ihr Haus denn nun tatsächlich abgesackt ist oder hier in dem Bereich. Haben Sie das gemacht?
Ich bin im Moment noch in Kontakt auch mit dem Bergbauamt in Dortmund. Hab da auch einiges an Grubenbildern und auch an Informationen zu den Bodensenkungen in Bezug auf unser Grundstück hier angefragt, aber bis dato leider noch keine Rückmeldung bekommen. Und wäre jetzt natürlich schön gewesen, wenn man da so die Vergleichswerte mal gehabt hätte, aber ich hoffe, dass die jetzt auch zeitnah noch kommen.
Die Daten von dem Geosatelliten, haben Sie die auch bekommen oder haben Sie die mal angeschaut?
Nee, angeschaut noch nicht. Die habe ich auch angefragt, aber auch in der Richtung noch nichts bekommen.
Ja, wenn ich das hier alles so sehe, aus der neutralen Ecke und als Unbeteiligter, finde ich es persönlich also sehr dürftig, von Seiten des Salzbergbaubetreibers in einem DIN A4-Schreiben jegliche Verantwortung abzulehnen und die entstandenen Schäden ohne ein fundamentiertes Gutachten dabei vorzulegen. Ich frage mich, wozu dienen die vielen Bilder, die, wie Sie gesagt haben, gemacht worden sind. Wie von Ihnen beschrieben, wurden Ihnen bei der Besichtigung Ihres Hauses eine Vielzahl von Gründen genannt, die verantwortlich seien für diese Schäden. Aber auch hier hätte man zumindest erwarten können, dass man hier ein Gutachten bekommt, das fundamentiert auch eine Begründung dafür gibt. Wie Sie gerade vorgelesen haben, diese Gründe in dem Schreiben des Salzbergbaubetreibers keinen Niederschlag gefunden. Basierend auf all diese Dinge hätte ich persönlich sicherlich Messdaten erwartet eines vereidigten Vermessungsbüros oder eines Bausachverständigen, eines neutralen Bausachverständigen. Das wäre doch sicherlich zu erwarten gewesen. Leider ist nach der heutigen Rechtsprechung der Geschädigte in der Beweispflicht. Möchte er seinen Schaden anerkannt haben, so bleibt ihm nur der Weg über kostspielige Gutachten, die Schäden dem Bergbaubetreiber nachzuweisen. Die ganze Sache dann mit einem ungewissen Ausgang und eine Rechtsschutzversicherung tritt für die Prozesskosten nicht ein. Sie als Geschädigte werden dann finanziell sehr schnell an ihre Grenzen stoßen. Somit werden Sie aus heutiger Sicht wohl die Schäden auf eigene Kosten beseitigen müssen. Doch das ist billiger als ein ungewisser Rechtsstreit über viele Instanzen mit immer neuen Gutachten durchzuziehen. Dies ist für Sie sicherlich nicht finanziell zu leisten.
Ja, wahrscheinlich, so wird es aussehen, ja.
Nach wie vor hören Sie die Ortsgespräche der VS aus Rheinberg in der Moderation Karl-Heinz Kamps. In der Sendereihe Salzbergbaugeschädigte hören Sie heute die Stimmen von Bürgern und Bürgerinnen, die vom vermeintlichen Bergschäden betroffen sind. Und sie schildern uns ihre Empfindungen, Erlebnisse und das Ergebnis einer Schadensmeldung an den Bergbaubetreiber Cavity, genauer gesagt der ehemaligen deutschen Solwerwerke. Nachdem uns gerade eine Eigentümerin aus Perrich erzählt hat, wie die Schadensbegutachtung und das Ergebnis ausgefallen ist, habe ich jetzt eine Person, auch aus Perrich, am Tisch sitzen, der uns nun erzählen wird, wie es ihm so ergangen ist.
Genau, richtig. Ich sage erstmal guten Abend zusammen. Ich selber wohne halt auch in Perrich, also im gleichen Ortsteil hier von Wesel. Und wir haben auch Bergschäden oder vermutete Bergschäden. Wir haben also auch Risse am Gebäude. Interessant ist vielleicht, Baujahr ist einigermaßen gleich, also auch etwas mehr als 20 Jahre. Und von daher könnte man sich da als Laie natürlich auch eine zeitliche Verbindung zumindest vorstellen, warum es auf einmal losgeht mit den Rissen.
Wie sehen denn bei Ihnen die Bauschäden aus oder Bergbauschäden?
Ja, im direkten Vergleich, sage ich mal, wir haben keine Schäden im Keller. Wir haben auch eine gegossene Vollwanne. Das heißt, die sind ja sowieso auch eigentlich ziemlich sicher. Da haben wir gar keine Schäden, aber im Prinzip dann aufwärts ab Keller haben wir Schäden am Klinker, im Erdgeschoss und in der ersten Etage. Das sind die Sachen, die man halt außen sieht. Eine Ecke ist besonders stark betroffen. Da ist so eine Art Vorbau und da scheint dann sogar von oben scheint das etwas runter zu sacken. Und drinnen haben wir halt auch Schäden im Badezimmer an Fliesen und im Wohnzimmer auch an Fliesen. Das sind so eigentlich die auffälligsten Sachen. Und zusätzlich ist noch zu erwähnen, dass die Garage sich anscheinend vom Haus etwas abtrennt. Die ist sowieso einzeln gemauert worden, aber da gibt es jetzt auch inzwischen Undichtigkeiten, sodass es in die Garage bei starkem Regen reinregnet. Und da scheint auch Bewegung zu sein.
Diese Bewegungen können natürlich durch Bewegung im Untergrund entstehen, klar. Wie ist das mit dem Abbau bei Ihnen? Ist da unter Tage abgebaut worden oder sind Sie im Randgebiet? Wo wohnen Sie da genau? Hat man Ihnen das erklärt?
Also direkt unter uns soll wohl nicht abgebaut worden sein. Ist natürlich schwierig für uns selbst zu prüfen. Aber auch wenn man die Karten sieht, die im Internet so veröffentlicht werden, scheint das so zu sein, dass nicht unter uns direkt abgebaut wurde, sondern es ist eher im Randgebiet. Und da ist natürlich die Frage, gerade im Randgebiet, wenn es großflächig absackt, irgendwo hört es ja dann auf. Und wenn man im Randgebiet wohnt, ist dann auch meiner Meinung nach, sind die Schäden dann im Randgebiet sicherlich größer, als wenn man mittendrin in einer Fläche wohnt, wo es zwar stärker absackt, aber weil es ja beim Salzbergbau gleichmäßig runtergeht, ist die Gefahr dann im Randbereich, weil es dann schräg absackt, natürlich größer, dass da Bauschäden entstehen.
Sie haben ja dann auch wahrscheinlich Cavity oder auch K&S angesprochen. Sind da Leute gekommen zum Besichtigung der Schäden?
Genau, richtig. Wir haben den Schaden gemeldet bei der Firma Cavity direkt. Da vielleicht noch interessant, hatten wir per E-Mail gemacht, hatten dann erst nichts gehört, längere Zeit, dann hatten wir nochmal nachgehakt, telefonisch. Und dabei kam dann raus, dass im Internet auf der Seite von der Firma Cavity falsche E-Mail-Adressen hinterlegt sind. Daraufhin haben wir dann die richtige E-Mail-Adresse bekommen und dann wurde das auch sehr zügig bearbeitet, muss ich sagen. Den Hinweis dann auch nochmal gegeben, dass die E-Mail-Adressen falsch sind, aber das ist jetzt ungefähr ein Jahr her und die Stand letzte Woche, hatte ich nochmal nachgesehen, immer noch falsch da. Das heißt, wenn man sich direkt bei denen meldet, dann passiert erstmal nichts. Finde ich etwas unglücklich, aber kann man jetzt hier vielleicht im Radio nochmal erwähnen, dass die Firma Cavity vielleicht ihre E-Mail-Adressen ändert. Die haben am Ende die Endung solvay.com und nicht mehr Cavity. Aber wie gesagt, danach hat es dann zügig funktioniert. Es gab dann einen ersten Besichtigungstermin. Dort wurden viele Fotos geschossen und an sich erstmal keine Auswertung gemacht. Und der Besprechungstermin hätte dann circa 4 Wochen, 5 Wochen später stattfinden können. Aufgrund von Corona wurde es aber dann auch verschoben auf die Sommermonate, wo dann die Zahlen halt auch besser sind. Es war jetzt auch keine Eile geboten. Deswegen, wir wurden auch gefragt, ob das in Ordnung wäre, dass wir den Termin etwas nach hinten schieben. Und war sicherlich für alle Seiten auch in Ordnung. Von daher hat es danach einen Termin gegeben, einige Monate später, aber halt wie gesagt aufgrund von Corona zeitlich versetzt. Und bei diesem Termin wurden die Sachen dann halt besprochen und es wurde im Prinzip auch dann gesagt, dass es keine Bergschäden sind, weil der Abbau halt zu weit weg wäre. Es gäbe halt den Abbau sowieso nicht im direkten Umfeld, sondern mehr Richtung Ginderich. Das Einzige, was es noch gibt im Bereich Perrich-Werrich, ist halt eine Verbindungsstraße. Muss wohl auch irgendwo unter Werrich, muss wohl auch eine Werkstatt sein mit Tankstelle und so weiter. Diese Straße gibt es wohl, aber auch die wäre zu weit weg.
Also Sie sagen eine Tankstelle unter Tage.
Genau, eine Tankstelle unter Tage, genau.
Auf der einen Seite sagt man, 500 Meter um den Abbau herum ist, wie Sie gerade schon sagen, eine Zone, die eben halt bis zu 45 Grad absenken kann. Theoretisch. Beim Steinkohle ist das zumindest schon mal so. Beim Salz, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber ich denke, die physikalischen Gesetze werden sich da auch nicht umstellen. Was hat man Ihnen alles so gesagt? Was denn für Gründe da wären, warum das so wäre? Warum das kein Bergschaden ist? Was die Ursache sein könnte?
Also grundsätzlich wurde es natürlich erstmal abgelehnt und erst auf Nachfrage wurden dann andere Gründe genannt, die natürlich aber jetzt nicht belegt sind wissenschaftlich, weil sie da natürlich auch keine Grundlage für haben und das sind im Prinzip auch nur Vermutungen von der Firma Cavity oder von den Mitarbeitern der Firma Cavity. Ja, unter anderem wurde halt auf die Kiesindustrie hingewiesen, das Auskiesungswerk und ist allerdings auch noch einige hundert Meter von unserem Gebäude weg. Das könnte der Grund sein. Dann ja, die Rheinnähe könnte ein Grund sein. Im Prinzip schiebt man da indirekt dann den Schwarzen Petern anderen Industrien zu. Da heißt entweder der Kiesindustrie oder im Prinzip der Linek, die halt verantwortlich ist für die Grundwasserstände am linken Niederrhein. Und im Prinzip sagt man damit, dass die ihre Arbeit dann anscheinend nicht richtig machen, wenn Gebäude absacken, weil das Grundwasser halt nicht gehalten werden kann, in welcher Form auch immer. Ein weiterer Grund könnten halt Baumängel sein. Die Statik wurde grundsätzlich erstmal kontrolliert und die statische Berechnung, die war wohl in Ordnung. Aber gab trotzdem einen Hinweis, es könnte ja sein, dass hier nicht vernünftig gearbeitet wurde. Ja, finde ich schon eine Frechheit, weil also ich arbeite selber im Baubereich und indirekt sagt man ja damit, dass dann hier die Architekten, Statiker und Baufirmen, die hier am linken Niederrhein arbeiten und in der Regel wahrscheinlich auch von hier kommen. Ja, man versucht ja immer regionale Firmen zu beauftragen, dass die halt ihr im großen Stil Schmu machen und das finde ich schon ein starkes Stück, dass man das woanders hinschiebt.
Ja, das ist natürlich schon sehr bedenklich. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt sagt, wenn Sie gerade jetzt sagen, das Kieswerk ist auch einige hundert Meter weg, genauso auch wie der Abbau unter Tage einige hundert Meter weg ist, weiß ich nicht, wie man da jetzt eine Parallele zu herstellen kann. Bei beiden sind es also keine direkte, sondern indirekte Beeinflussung. Bei diesen indirekten Beeinflussungen kommt mir natürlich noch ein anderer Gedanke. Wenn ich heute sehe, wie viele Pumpwerke beispielsweise jetzt gebaut werden in Ginderich, nur um das Grundwasser stabil zu halten, dann heißt es doch im Umkehrschluss, dieses Grundwasser muss stabil gehalten werden, weil eben der Bergbau da ist. Und weil der Bergbau hier die Bürger von Ginderich, ich sage mal, bis zu 3-4 Meter tiefer gelegt hat. Also muss da ein gewisses Grundwasserniveau eingestellt werden. Das heißt doch letztendlich dann auch, dass durch die Absenkung des Grundwassers und durch dieses permanente Pumpen auch wieder Häuser beschädigt werden. Ist das richtig? Ich meine, Sie kommen ja selber aus dem Baubereich. Sie können mich da mal berichtigen, wenn das nicht stimmt.
Das sehe ich genauso. Also da entstehen definitiv Schäden durch schwankendes Grundwasser. Und wir brauchen ja nur mal ein Stück weiter zu schauen. Wir können ja ins Ruhrgebiet schauen, wo halt die Rohkohle, die Steinkohle abgebaut hat bis vor wenigen Jahren. Und das Ruhrgebiet ist die größte Pumpenlandschaft Europas. Ja? Und hier ist das natürlich im kleineren Stil Das Salzabbaugebiet ist nicht so riesig, aber auch im Ruhrgebiet, dort muss halt immer abgepumpt werden, ja, auf Ewigkeit, auf hunderte Jahre weiterhin, weil sonst das Ruhrgebiet absaufen würde. Und hier am linken Niederrhein wäre es sicherlich ähnlich.
Also das ist ein sehr, sehr interessantes Gespräch gerade für mich. Und für mich stellt sich jetzt die Frage, wo sehen Sie als Privatperson, gerade jetzt in diesem Kontext, wo sehen Sie sich da als Privatmensch einer großen Firma gegenüberstehend? Wo sehen Sie sich da?
Ja, das ist natürlich ein ganz großes Problem, dass man da als Privatperson ganz alleine steht. Entweder der Firma Cavity gegenüber, die halt zuständig sind für den Altabbau von den deutschen Solvay-Werken, oder halt der neue Abbau in Bord wird ja betrieben durch die Firma K&S, ein noch größerer Konzern. Noch schwieriger, die Rechtsabteilungen haben und. Und als Privatperson steht man da komplett alleine. Was vielleicht auch viele nicht wissen, man kann sich ja gegen alles heutzutage versichern. Auch besonders im Rechtsschutz. Ja, man kann Rechtsschutzversicherungen gegen alles haben. Das Einzige, was immer ausgenommen ist, ist das Bergrecht. Da kann man nichts tun. Das heißt, wenn man jetzt dagegen angehen will, gegen diese in Anführungsstrichen, sage ich mal, Gutachten, die man da bekommt von der Firma Cavity oder vielleicht auch von K&S, da kann man nichts gegen tun. Es sei denn, man erstellt halt Gegengutachten, aber das ist alles auf eigene Kosten. Da bekommt man keinerlei Unterstützung. Und es gibt sogar tatsächlich einen Fall, der das mal privat gemacht hat, auch hier in der Nähe. Und derjenige hat ca. 40.000 Euro verbrannt und ist auf den Kosten sitzen geblieben. Und am Ende waren es dann mit der Schadensbehebung waren es dann um die 70.000, 80.000 Euro. Ja, und das kann sich natürlich fast keiner leisten. Und ist natürlich, selbst wenn man es sich leisten könnte, ist es trotzdem eine Frechheit, weil den Schaden hat jemand anders verursacht. Warum soll man dafür dann aufkommen?
Ja, die Frage ist natürlich, Recht und Recht bekommen ist natürlich ein zweischneidiges Schwert hier, auch in Deutschland. Ich habe meine Rechte, nur wenn jemand da ist mit einem riesen finanziellen Potenzial, die haben natürlich dann einen riesengroßen Vorteil. Sie gehen in zwei, drei Instanzen und dann ist der kleine Mann, in Anführungsstrichen der Häuslerbauer, auf gut Deutsch gesagt, am Ende seiner finanziellen Leistungsstärke. Und dann ist Feierabend und dann hat er natürlich die ganzen Schäden zu zahlen. Das ist natürlich nicht sehr, schön. Sie haben sicherlich auch gelesen in der Zeitung, da stand jetzt also mehrfach drin, dass die Salzbergbaubetreiber sich nicht an einer Schlichtungsstelle beteiligen wollen. Haben Sie das auch verfolgt in der Zeitung?
Ja, natürlich. Das hat man hier immer mitbekommen. Vielleicht muss ich als Hintergrund dazu sagen, ich selber bin aufgewachsen im Ruhrgebiet und von daher kenne ich Bergschäden noch und nöcher. Und dort gibt es halt die Schlichtungsstelle, die angesiedelt ist beim RVR. Die Ruhrkohle ist da beigetreten, was sicherlich sehr, sehr sinnvoll ist. Wobei gar nicht viele Fälle bis zur Schlichtungsstelle kommen, weil man sich halt vorher einigt. Und deswegen, also ganz grundsätzlich gesagt, ich persönlich habe ja nichts gegen den Bergbau, ich habe auch nichts gegen die Schäden, die passieren, weil, wenn ich es vergleiche mit dem Ruhrgebiet, die Schäden sind hier wirklich, wie der Betreiber auch immer sagt, definitiv geringer als in der Steinkohle, das ist so, das ist richtig, aber gerade deshalb muss der Betreiber doch dann auch die Schäden bezahlen. Warum sollen das die Privatleute tun? Und warum schafft man es nicht, dass die Unternehmen der Schlichtungsstelle beitreten? Sie müssen es rein rechtlich nicht, aber eine andere Lösung gibt es eigentlich nicht, weil zu viele Sachen einfach abgelehnt werden. Der Betreiber sagt halt immer, wir brauchen diese Schlichtungsstelle nicht, weil sie behaupten, sie haben 30 bis 40 Fälle pro Jahr im gesamten Abbaugebiet. Das heißt hier in Wesel, Rheinberg, in dem ganzen Gebiet, wo bisher abgebaut wurde, haben sie ca. 30 bis 40 Fälle pro Jahr. Wenn man das vergleicht mit der Steinkohle, dort gibt es ein Beispieljahr, ich meine, es wäre 2017 gewesen, gab es 33.000 Meldungen bei der Ruhrkohle im gesamten Jahr und davon sind nur 82 Fälle bis zur Schlichtungsstelle gekommen. Wenn man das jetzt hochrechnet, dann kommt nur jeder 402. Fall in eine Schlichtungsstelle bei der Ruhrkohle. Das ist jetzt wieder mit dem linken Niederrhein hier vergleicht. Bei 30 bis angeblich 40 Fällen pro Jahr wäre nur alle 13,5 Jahre ein Fall, der bis zur Schlichtung kommen würde. Wenn man das so rechnet, dann sagt der Betreiber, das macht für uns keinen Sinn, die Schlichtungsstelle kostet Geld und nur alle 13,5 Jahre kommt ein Fall dahin, behaupte ich jetzt als Privatperson. Dort kommen nicht nur ganz wenige Fälle bis zur Schlichtungsstelle im Salzbergbau, sondern wahrscheinlich 80-90% der Fälle, weil wenn die Sachen abgelehnt werden, wie zum Beispiel jetzt auch mein Fall oder Ihr Fall wahrscheinlich auch, wir würden uns an die Schlichtungsstelle sofort wenden.
Mit der heutigen Sendung wollen wir eine neue Rubrik einführen. Diese Rubrik heißt Bürgerinitiative News. Und da kann ich Ihnen heute Folgendes berichten. Im Monat Juni wurden seit dem 11. Juni der Bürgerinitiative Salzbergbaugeschädigte in Büderich 6 neue Fälle von vermutlichen Bergschäden gemeldet. Das heißt also, wenn Sie in Büderich wohnen, schauen Sie mal nach. Vielleicht sind auch Sie betroffen. Es scheint sich dort im Untergrund was zu tun. Damit das auch weiter so geschehen kann, brauchen wir Ihre Hilfe. Und zwar in der Form, dass wenn Sie einen vermutlichen Bergschaden haben, melden Sie doch bitte diesen Bergschaden unter www.salzbergbaugeschädigte.de an die Bürgerinitiative. Dort werden alle diese Daten in ein Kataster eingetragen und somit kann man anhand einer Übersicht, die dann hinterher jeder anfordern kann, feststellen, wo zurzeit ganz massiv sich Bergschäden auftun. Das soll auch eine Hilfe sein für Bürgerinnen und Bürger, die in diesem Salzabbaugebiet wohnen, damit sie sich auch mal mit kritischen Augen ihr Eigentum anschauen und eventuell auch dort Schäden feststellen können. Bevor wir jetzt zum Ende der Sendung kommen, vielleicht noch einige Tipps. Ich habe ja schon mit vielen Menschen gesprochen, mit vielen Bürgerinnen und Bürgern gesprochen, die Probleme hatten beim Melden von Schäden bzw. hinterher bei der Regulierung dieser Schäden. Was mir aufgefallen ist bei all diesen Dingen ist Folgendes. Es ist besonders wichtig, dass Sie bei jedem Termin, den Sie machen, mit den Marktscheidern der Bergbaubetreiber zumindest einen Zeugen dabei haben sollten. Dieser Zeuge soll nicht der eigene Mann sein, dieser Zeuge soll nicht die eigenen Kinder sein, er soll eigentlich gar nicht aus dem Familienbereich kommen, er soll ein Zeuge sein, vielleicht ein Nachbar oder sonst jemand, dem Sie Ihr Vertrauen schenken. Machen Sie sich, nachdem die Begehung vorbei ist, sogenannte Gedächtnisaufzeichnungen. Schreiben Sie auf, was Sie noch im Gedächtnis behalten haben, damit Sie es hinterher auch wieder, ich sage es mal immer so schön, hervorkramen können, wenn man es denn mal braucht. Nur so sind Sie dann sicher, dass Sie hinterher auch alle Informationen haben. Bestehen Sie darauf, dass Sie vom Bergbaubetreiber eine vernünftige Unterlage bekommen, nicht nur ein DIN A4-Blatt, in dem draufsteht, wir haben das abgelehnt, sondern detailliert die Gründe aufgeführt worden sind, wissenschaftlich begründet, warum wurde zum Beispiel heute mein Schaden nicht so bewertet, wie ich es mir hätte vorstellen können. Was mir ganz besonders aufgefallen ist, wenn ich mich mit den Menschen unterhalten hatte, die einen Bergschaden haben, dann waren es das unendlich viele Fotos von den Mitarbeitern des Bergbauunternehmens geschossen worden sind. Verlangen Sie zu den einzelnen Fotos eine umfangreiche Erklärung. Lassen Sie sich vom Bergbaubetreiber zu den Fotos eventuell genaue Beschreibungen geben. Lassen Sie sich dokumentieren, warum wurde dieser Bergschaden in dieser Form nicht anerkannt. Welche Gründe waren es, die eine Anerkennung verhindert haben? Hinterher sollten diese Fotos dann auch dem Gutachten beigelegt werden und Ihnen als Wegweiser dienen. Es ist Ihre eigene Sicherheit. Vielleicht beherzigen Sie diese Informationen, die ich Ihnen heute gegeben habe. Ich wünsche Ihnen dann alles Gute dabei. Das war eine Sendung des Bürgerfunks aus Rheinberg. In der Moderation hörten Sie Karl-Heinz Kamms. Diese Sendung wurde in Zusammenarbeit gemacht mit der Bürgerinitiative Salzbergbaugeschädigte. Wann die nächste Sendung folgt, das können Sie erfahren über die Webseite www.salzbergbaugeschädigte.de. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss und auf Wiederhören.